Neu am spirituellen Leben. Heute ist der Erscheinungstag von Lord Shiva. Eine kurze Erklärung. Ein Mahajan ist eines der 12 großen Autoritäten und ihm zu folgen ist sehr glücksbereitend. Radhika und Radhika, wer ist Shiva für uns? Oder was denkt ihr, wenn ihr den Mund das Wort Shiva hört? Erstmal nicht. Ja. Er ist der beste Devotee. Für mich, denn einerseits ist er der beste Devotee, aber dann wird er von Ganya-Rauchern und Leuten, die sich mit Ritualen beschäftigen, unter Umständen auch tantrischen Ritualen, die das gar nicht so in unserer Linie ist. Einfach nur mit einem Tigerfell bekleidet war hier in dem Bereich der Hüfte und da schneite und es war Eis und dann sagte Parvati: Mein lieber Shiva, es ist mir zu kalt hier mit dir. Und daraufhin manifestierte Shiva einfach eine heiße Quelle, die bis zum heutigen Tage heißes Wasser von sich gibt. Selbst wenn es dort oben im Himalaya 6 Meter hohen Schnee gibt, ist es um diese heiße Quelle herum frei und man kann sogar Gemüse darin kochen. So konnte Parvati sich immer dort ein erholsames Bad verschaffen. Aber das war ihr nicht genehm, das wollte sie nicht. Sie sagt: Kannst du dich mir eine Behausung schaffen für uns? Shiva sagt: Es tut mir leid, ich habe für solche Dinge keine Zeit und keine Aufmerksamkeit, denn wir sind ja nur für vorübergehende Zeit hier. Aber du bist die machtvolle materielle Energie, manifestiere du doch einen Palast. Daraufhin setzte Parvati einen wunderschönen Palast mit vielen Gängen drin, einen Thronsaal mit einem Sitz für und für sie verschiedenen privaten Gemächern, Gästezimmer und so weiter. So, Shiva saß am nächsten Morgen immer noch unter einem Baum. Er war nicht in den Palast hereingegangen. Da kam ein Brahmana vorbei und brachte Bhikshu, 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 Almosen, 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 womit er eigentlich nur etwas zu essen meinte. Shiva jedoch spendete den ganzen Palast. Und so waren sie wieder ohne Haus. Deswegen ist das hier einfach. Kann man so sagen. Aber die sagt: Was können wir tun? So ist er nun. Parvati hat auch diesen Text, den ich heute vorlesen möchte, oder diese Texte gesprochen. Sie kennt Shiva am besten, denn sie ist seine ewige Gefährtin und sagte: Shiva ist das Lebewesen, was von allen anderen Lebewesen am meisten geliebt wird. Er hat keinen Rivalen. Niemand ist ihm sehr lieb und niemand ist sein Feind. Und Prabhupada sagt dazu: Ich bin allen Lebewesen gleichgesinnt, sagt Lord Krishna in der Bhagavad Gita. Lord Shiva ist eine qualitative Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er hat fast die gleichen Eigenschaften wie der höchste Herr selber. Deswegen ist er jedem gleichgesonnen. Das heißt, niemand ist sein Feind und niemand ist sein Freund. Jemand jedoch, der von Natur aus voller Neid ist, er kann ein Feind von Shiva werden. Deswegen sagte Sati zu ihrem materialistischen Vater, niemand außer dir könnte neidisch sein auf Shiva oder sein Feind sein. Andere Weisen und gelehrten Brahmanas waren gegenwärtig, aber sie waren nicht neidisch auf Shiva. Dann wollte ich noch ein Vers. So, Shiva ist hier, wird von Srila Prabhupada als eine qualitative Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes beschrieben. Und es wird gesagt, dass fast seine Eigenschaften fast die gleichen sind wie Krishna. Man kann nicht Fortschritte machen im spirituellen Leben, indem man ein Vergehen gegen Shiva unternimmt. In den Heiligen Schriften der Padma Purana, in der Sektion Aparadha Bhanjana, dort wo die Vergehen gebrochen werden, wird gesagt, dass jemand, der einen Unterschied zwischen Lord Shivas Eigenschaften und Namen sieht und denjenigen von Sri Vishnu, ein Antagonist ist und gegen den Harinam, gegen das heilige Namen ist. Vishnu kann solch ein Vergehen gegen Shiva nicht tolerieren, weil Shiva das Größte, der Größte von seinen ermächtigten Inkarnationen ist. Der die Aufgabe hat, in der materiellen Welt Liebe zu Krishna zu verbreiten. Ich habe hier das Brihad Bhagavatamrita vor mir, wo Narada Muni nach demjenigen sucht, der am meisten von Krishnas Barmherzigkeit begünstigt ist. Und er kommt auf seiner Reise zu Lord Brahma und fragt Lord Brahma und preist Lord Brahma als den höchsten, der am meisten gesegnet ist von Krishna. Schließlich kann ja durch den Segen Krishnas Brahma die Welt schaffen. Das muss man sich mal vorstellen. So, Brahma sagt dann, ach schön, dass du mich verherrlichen willst, aber du hast die wirklich total den Falschen ausgesucht. Ich bin nicht mehr gesegnet von Krishna, denn ich mache laufend Vergehen gegen Krishna. Weißt du denn nicht, dass ich so von Unwissenheit überwältigt wurde, dass ich damals die Kuhhirtenjungen gestohlen habe von Krishna, weil ich dachte, ich werde diese Kuhhirten, ich werde Krishna auf die Probe stellen. Wenn du den größten Devotee von Krishna suchen willst, der am meisten von Krishna gesegnet ist, dann musst du zu Shiva gehen. Lord Shiva ist immer berauscht von Ekstase, die er im Dienst zu den Lotusfüßen von Krishna erfährt. In diesem Zustand vergisst er ganz das normale Leben. Als würde er Materialisten wie mich lächerlich machen wollen, setzt sich Shiva über Bekleidungsformalitäten hinweg und geht nackt herum. Er trägt eine Girlande aus Unkraut, aus Aka und aus Knochen und ist über den ganzen Körper mit Asche eingerieben. Brahma sagt, wir Halbgötter tragen alle wunderbare Agugu-Substanzen, Parfüm und haben tolle Girlanden und Schmuckstücke, aber Shiva, der, um uns lächerlich zu machen, trägt eine Girlande aus Unkraut und Knochen. Sein Kopf ist voller verwirrter Locken, zerzauster Locken, und er läuft herum ohne ein Ziel, wie ein Verrückter. Auf diese Weise versucht er immer, seine Herrlichkeiten zu verbergen. Voller Freude trägt er auf seinen Kopf die Ganga, die Wasser ist, was die Lotusfüße Krishnas gewaschen hat. Wenn er tanzt, verursacht er die Vernichtung des ganzen Universums. Man sieht es manchmal in der Welt, wenn Gitarristen von irgendwelcher primitiver Musik mit dem Kopf schütteln und ihre Haare durch die Gegend fliegen lassen, nicht, die vorher gut einschamponiert sind, damit es gut in den Fotokameras rauskommt. Dann entsteht eine etwas wilde Atmosphäre auf der Bühne. Aber Shiva tanzt, wenn er den Vernichtungstanz macht, mit seinen Haaren und die wirbeln durchs Universum und verwirren sich oder verheddern sich in die Planeten, die er denn runterreißt, in die Vernichtung des Universums ankommt. So, Shiva ist also äußerlich gesehen ganz schön anders. Durch Krishnas Gnade sind er und seine Frau in der Lage, Befreiung zu gewähren. Und dann sagt Brahma weiter, ja, jeder, der auf Shivas Planeten ist, der wird befreit von allen vom materiellen Dasein. So als Narada Muni das und noch andere Dinge hört, wird er so begeistert, dass er mit seinem Blick nach unten schaut. Ihr müsst verstehen, dieses Gespräch findet auf Brahma Loka oder Satya Loka statt, dem höchsten Planet im Universum. Und Narada Muni schaut jetzt ganz begeistert nach unten in Richtung Erdplaneten, wo Shivas Aufenthaltsort ist. Wie heißt der Aufenthaltsort von Shiva in dieser Welt? Kailash. Wart ihr schon mal am Berg Kailash? Also, nein, das weiß ich, das waren wenige, aber ihr habt bestimmt mal Bilder gesehen. Das ist ein Berg, der plötzlich in der im tibetanischen Hochplateau aufwächst wie ein Zuckerhut. Er kommt dort und alle vier heilige Flüsse laufen aus ihm hervor. Das ist ein sehr heiliger Berg, den man an drei Tagen umwandern kann. Da gehen viele tibetanische Mönche, aber auch Hindus hin. Kürzlich war Murari Bapu da, der bekannte Bhagavatam-Sprecher und Live-Member von uns. So, dort residiert Shiva in einem himmlischen Bereich, der unseren Sinn nicht zugänglich ist. Wenn wir auf den Kailash schauen, sehen wir nur Eis, aber auch in einer anderen Dimension ist ein wunderschöner Banyanbaum, wo Shiva steht und die Haltung des Diskutierens hat. Er sitzt da und ist ständig umgeben von großen Heiligen, die er unterweist im Krishna-Bewusstsein. So, Narada Muni schaut also nach unten und will dorthin gehen, aber Brahma sagt, halt, ich weiß, du willst hier Shiva besuchen auf Kailash, aber ich will dich informieren, es gibt noch einen besseren Ort. Shiva geht in die materielle Welt hinein aufgrund von Kuberas Bitte und residiert auf diesem Berg, aber er hat auch noch einen Aufenthaltsort jenseits dieser materiellen Welt, nämlich Sadashiva Loka. Geh doch dahin. Und Narada Muni hört es und geht dann zu Sadashiva Loka, Und als er kommt, sieht er von der Entfernung Lord Shiva, der gerade Lord Shankarshan verehrt hatte und jetzt in der Trance von ekstatischer Liebe zu Gott ist. Er tanzte und sang ganz laut die Herrlichkeiten des Herrn, wobei er ab und zu ausrief, Jai! Jai! Und mit instrumentaler Musik sang. Nun, Uma Parvati spielte Karatas und Shiva lobpreiste sie dafür, dass sie sehr im Takt war. Und das ist nicht immer der Fall bei Kartenspielern. Narada Muni wurde so ekstatisch, dass er sich am liebsten vor Shiva auf die Erde, also lang ausgestreckt vor ihm auf die Erde niederwerfen wollte. Aber es wird beschrieben, weil er tanzte, war das ein bisschen unpraktisch. Und deswegen legte er seine Vina lang ausgestreckt in einer Ehrbietung Frau Schieber auf dem Boden. Leise. Narada kam also näher und versuchte den Staub von Shivas Lotusfüßen auf seinen Kopf zu tun, aber als Shiva ihn sah, sprang er sofort auf Narada und richtete ihn auf und umarmte ihn. Und dann geht es recht ekstatisch weiter. Aber er sagte, Narada, du, ich weiß, du bist gekommen, um die größten Devoti von Krishna zu finden, aber ich bin eine arme Seele, die sich nach der Gunst von Krishnas Dienern sehnt. Und dann redet Shiva sich drum rum und sagt also, er sei überhaupt nicht qualifiziert und sagt, ich würde es euch so gerne finden. Und er sagt, zu Narada Muni, Narada Muni, du bist frei von falschem Stolz, aber ich bin total voll von Stolz. Und übrigens, wenn ich Krishna so lieb wäre, warum hat dann Krishna zu mir gesagt, ich solle als Shankaracharya erscheinen und gegen ihn unpersönliche Schriften verbreiten? Shankaracharya ist ja der Begründer der Mayavadi. Wisst ihr das? Und er ist niemand anderes als Shiva, der von Krishna den Auftrag hat, diese unpersönliche Philosophie zu verbreiten. Also die Devotis empfinden Schmerz, wenn sie den Namen Shankara hören. Was meinst du wohl, bin ich der beliebste Devoti von Krishna? Gar nichts. Das ist nichts. Und dann spricht er von den Einwohnern von Vaikuntha und sagt, dass diese Einwohner von Vaikuntha immer mit Krishna zusammen sind, er aber nicht. So geht das Lila des Brihad Bhagavatamritas weiter, aber wir werden uns hier ausklinken und ein bisschen weiter über Shiva sprechen. Shiva ist als reine Wortgeweihte nicht geneigt, sein Lob zu hören. Jeder Devotee von Krishna, den man verherrlicht, wird immer sagen, das ist nicht der Fall, bitte höre auf, über mich oder mich zu lobpreisen. Es ist ein Zeichen von reiner Hingabe zu Krishna, dass man es nicht möchte, lobpriesen zu werden. Und da man befürchtet, dass in dem Augenblick, wo man Lob über sich hört, dass man voller falschem Ego wird und somit nicht in der Lage, Krishna zu erkennen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat stets darauf geachtet, dass die Devotis, die mit ihm zusammen waren, frei von diesem falschen Ego waren. Ich weiß, dass einmal ein großer Gelehrter zu Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kam, um von ihm zu lernen. Er dachte, dass er sehr qualifiziert sei, weil er alle Schriften beherrschte. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ging zuerst auch darauf ein, er respektierte ihn und gab ihm eine persönliche Tour durch die Chaitanya Mahat. Schließlich kamen sie zum Kuhstall. Und da sagte Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zu Gelehrten, wenn du wissen möchtest, wie du Krishna Bhakti erlangst, dann möchte ich dir diesen einen Rat geben. Hier ist ein Kuhhirtenjunge, der die Kühe schon seit 2 Jahren gut versorgt und sie den Stall entmistet und so weiter, werde sein Schüler. Damit verabschiedete er sich und ließ den Gelehrten völlig erstaunt stehen. Er dachte, er sei so qualifiziert, dass er nur von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lernen könnte, aber der Thakur erkannte seine große Disqualifikation, dass er so voller Stolz war und sagte, du solltest bei dem, der die Kühe aus dem Kuhstall ausmistest, lernen. Das tat er dann glücklicherweise und wurde ein großer Gottgeweihter. Aber er musste dazu erst einmal den Stolz überwinden. Als wir zu Shiva besucht haben, an seinem
heiligsten an seinem Ort, wo er sich aufhält, nämlich Kedarnath, haben wir auch über den Stolz und die Überwindung des Stolzes meditiert. Lord Shiva ist als für das Ahankara oder das falsche Ego verantwortlich und er kontrolliert es über alle falschen Egos sozusagen, die es im Universum gibt, werden durch Shiva kontrolliert. Auch unser falsches Ego übrigens. Kennt ihr das, dieses Element? Es ist ja ganz schön intensiv. Und Shiva kann uns helfen, dieses falsche Ego zu überwinden, das jeden, aber auch jeden dazu bringt, sich für etwas Besonderes zu halten. Es ist so, dass das falsche Ego hier ist, auf dieser Seite des Spektrums, und auf der anderen Seite des Spektrums, das Krishna, Krishna Bhakti. Wenn wir von unserem Stadium zu in Krishnas Nähe kommen wollen, müssen wir das falsche Ego überwinden. Und dabei oder dazu rufen die Bodhis die Mercy von Lord Shiva an. Gut. Aber es ist nicht leicht, Shiva zu erreichen. Als die Pandavas die Schlacht von Kurukshetra gekämpft hatte, hatten sie ein schlechtes Gefühl, denn sie hatten Tausende, ja Millionen von Menschen umgebracht. Und sie wollten für diese ganzen karmischen Reaktionen, die hinter ihnen her waren sozusagen, beschützt werden. So gingen sie, so wollten sie Lord Shiva finden, aber Shiva erkannte, dass sie hinter ihm her waren. Und er ging die Himalayas hoch. Und überall, wo die Pandavas hinkamen, um Shiva zu suchen, war Shiva gerade gewesen, war gerade weitergereist. Schließlich kamen sie in die höchsten Gipfel der Himalayas, dabei Kedarnath. Und Shiva wusste, die sind so entschlossen. Aber ich will ihnen nicht helfen, diese karmischen Reaktionen einfach auszuradieren. Und so nahm er die Form eines Bullen an. Mit zwei Hörnern und einem großen Fleischhocker. Sagt man das? Du bist unser Worteschmied. Das haben die Büffel haben so einen Höcker, einfach Höcker, genau. Ein Höcker. Also, da graste er mit vielen anderen Büffeln auf der Hochweide. Und die Pandavas kamen und sahen und konnten keinen Unterschied feststellen, wo ist Shiva jetzt. So, aber Bhima gab nicht nach. Er stellte sich mit seinen beiden Beinen auf zwei Felsen und schaute. Und als die Kühe und Bullen nach Hause von den Weisen gingen, mussten sie durch seine Beine hindurch. Und er schaute ganz genau. Am Ende war ein Büffel, Ochse übrig. Der wollte nicht dadurch. Und dieser Ochse war Shiva. Denn Shiva wusste, wenn ich Bhima zu nahe komme, der wird durch meine Verkleidung hindurchsehen. Hielt er sich auf. So, da wusste Bhima, hier haben wir Shiva. Und er sprang von den Felsen herunter und lief auf Shiva zu. Aber Shiva wollte sich immer noch nicht kriegen lassen. Er wollte immer noch nicht seine Mercy geben. Und so grub er sich in das Erdreich hinein. Wie ein Bohrer. Und im letzten Augenblick aber konnte Shiva kommen und ihn an dem Höcker festhalten. Und er sagte, bitte, Mahadev, du bist in der Lage, dieses ganze Karma zu verzeihen. Wir haben es nicht wegen uns getan. Es war Krishnas Wunsch, dass wir diese Schlacht gemacht haben. Und in dem Augenblick, auf
offenbarte sich Shiva und sagte, gut, weil ihr so entschlossen seid, dass ihr mir so nachläuft, um meine Barmherzigkeit zu bekommen, deswegen gebe ich euch meine Mercy. Und diesen Hocker oder Höcker, den kann man ab jetzt verehren als ein Jyotirlinga. Das ist auch um diesen Höcker, der dann versteinerte, haben die Pandavas einen großen steinernen Tempel gemacht. Den Tempel von Kedarnath. Wenn ihr dort reinkommt, werdet ihr zuerst in der Vorhalle einen steinernen Tempel sehen, wo sich die Pandavas verewigt haben. Da sind Steinfiguren in die Wände reingehauen von den Pandavas. Und dann hört man schon das Glockengeläut und geht durch einen kleinen kleines Tor, aber Vorsicht, sofort den Kopf einziehen, wenn man erwachsen ist, denn dann würde sich der Kopf sonst stoßen, die Tür, der Türrahmen ist sehr nieder, und dann kann man dort diesen wunderschönen leuchtenden Jyotirlinga sehen, ein Lichtlinga, und ihn verehren, von morgens bis abends. Und wir waren dort und haben dort Shiva, diesen Linga, verehrt mit großer Entschlossenheit und großer Begierde. Unser Wunsch war, eben von Shiva die Barmherzigkeit zu bekommen. Dieses Ahankara-Prinzip im Herzen, dieses falsche Ego im Herzen zu überwinden. Und das wie ein Berg zwischen uns und Krishna steht. Diese Barmherzigkeit kriegen wir als Devotees von Shiva. Shiva ist Krishna sehr, sehr lieb. Und deswegen ist er an allen seinen heiligen Dams als Kshetrapal gegenwärtig. Als derjenige, der das Dam oder das Königreich Gottes beschützt vor Eindringlingen und Wüstlingen. In Vrindavan ist Shiva gleich viermal gegenwärtig. Als Pipaleshwara, als Rangeshwara, als Bhuteshwara und als was? Kameshwara. Ja, Kameshwara. Und dann ist er nochmal in der Vrindavan-Stadt selber gegenwärtig als Gopeshwara. Und wie es zu diesem Deity kommt, möchte ich euch gerne erzählen. Gopeshwar, Shiva wollte einst den Rasa-Tanz sehen, weil es das Lila ist, was als das wundervollste transzendentale Lila von Krishna bekannt ist. Es ist wundervoll aufgrund von verschiedenen Dingen. Erstmal ist es wundervoll, weil Krishna die Nacht, in der Rasa-Lila war, so lang ausdehnte wie eine Nacht von Brahma, also eine Million von Jahren oder sowas, also ich bin nicht so gut in der brahmanischen Mathematik, aber sehr, sehr lang. Ein anderer Grund, warum es wunderbar ist, ist, weil die Ehemänner der Gopis, mit denen Krishna tanzte, alle in dem Glauben waren, dass ihre Frauen neben ihnen auf dem Nachtlager waren. Krishna hatte seine Yogamaya eingesetzt, sodass die nicht verstehen konnten, dass all die Gopis mit ihm zusammen waren. Und ein dritter Grund, warum das der Rasa-Lila so wunderbar ist, das wunderbarste Spiel ist, weil Krishna hier all seine Devotees, die Gopis, einlud und sich für jede einzelne der Gopis erweiterte und ihre vertrautesten Wünsche nach liebevollem Austausch mit ihm zufriedenstellte. Das ist wunderbar. So, Shiva hatte davon schon gehört und wollte unbedingt am Rasa Lila statt, also teilnehmen. Aber als er in der Nacht des Sharad Purnimas, das heißt des Herbstmondes, des herbstvollen Mondes, nach Vrindavan kam, sagte ihm eine Gopi, halt, du kannst hier nicht dran teilnehmen, denn du bist in dem männlichen Ego noch. Du denkst, du bist ein Mann.
Man nennt dieses Ego Purusha Abhiman. Das ist eine Ausprägung des falschen Egos, was wir alle in der materiellen Welt haben, ob Männlein oder Weiblein. Das ist der Wunsch zu genießen, nicht, und zu dominieren. In der männlichen Psychologie äußert sich das in einer bestimmerischen, rechthaberischen Art und Weise. In der weiblichen Psychologie tut sich das auch auf eine bestimmte Art und Weise äußern. Dieses fürchterliche falsche Ego, was uns immer davon abhält, als Diener Krishnas zu sehen. So, es ist interessant, dass das jetzt ausdrücken, dass jeder es verstehen kann. Ja, du kannst nicht dran teilnehmen. Du musst erst die Form einer Gopi annehmen. Soweit ich weiß, war das Vrinda Devi, die das sagte. Aber manche Accounts sagen auch, dass es Lalita sagte. Und die, was soll ich tun, sagte Shiva. Ja, du kannst dort draußen vor Vrindavan den Manasarovar betreten, das ist ein See. Und wenn du in dem Seewasser badest, wirst du eine weibliche Form annehmen und als Gopi wiederkommen. Und das tat Shiva und so kam er dann mit einem Sari an. Nun, Krishna sah beim Rasa-Tanz diese neue Gopi und sagte, oh, eine neue Gopi, wagt zu kommen, und Shiva kam. Und in dem Augenblick kam plötzlich aus ihrem Sari-Kopftuch eine Schlange hervorgezündet. Mit so einem Mund, ne? Wie gesagt, mit der Zunge. Nicht? Die zittern doch so, ihr habt es vielleicht schon gesehen. So. Und was ist das für eine interessante Gopi? Ach, sagte Lalita, das ist Shiva. Und sagte Krishna, was machen wir denn mit ihr? Also so ganz wohl fühle ich mich nicht im Tanze mit den Schlangen und all dem. Vielleicht sollte sie, und Shiva wurde schon ganz, oh, jetzt kann ich wieder nicht mehr teilnehmen am Rasa Lila. Aber dann hatte Krishna Vrinda Devi die Idee. Der kann einfach vor dem Rasa Lila stehen. Und wenn unqualifizierte Leute durchkommen wollen, sagt Shiva halt mit seinem Dreizack in der Form eines Gopis. Und so wird jetzt dieser in Vrindavan, dieser Shiva-Linga, der Gopeshwara, verehrt. Am Morgen ist es der Shiva-Linga und man kann kommen, und wir haben dieses Mal, Priya Krishna und ich, haben also jeweils einen großen Eimer voll Milch gekauft und haben ihn rübergegossen über den Shiva-Linga zu Vaishnavas und gebeten darum, dass unser falsches Ego vernichtet werden mag. Und am Abend, wenn man dahin kommt, ist über diesen Linga ein Sari getan und sind Augen, wunderschöne Augen, sieht wie eine fantastische Gopi aus. Das ist also einmal das Männliche, also jetzt können da tun natürlich die Esoteriker jetzt wahnsinnig los spekulieren, das Männliche und das Weibliche Prinzip, und es ist eine Ausgeglichenheit. Wir sind da nicht ganz so spekulativ, wir tun da einfach sehen, Shiva ist beides. Derjenige, der dafür sorgt, dass die Seelen in diese Welt hineinkommen, als das männliche Prinzip, und derjenige, der auch als Gopi da ist und uns helfen kann, eines Tages in diese Lilas hineinzukommen. Fortgeschrittene Devotees, die ein bisschen über die Vrindavan, die sich interessieren für die Vrindavan-Tattvas, die es da gibt, wissen, dass es 5 Persönlichkeiten gibt, die man anruft, um Einlass in das Vrindavan-Lila zu bekommen. Und zwar ist es Gopeshwara Mahadev, Purnamasi,
die Yamuna, der Govardhan-Hügel und Lord Balaram. Und also Gopeshwara Mahadev führt diese an. Nochmal. Gleich aufgeschrieben. Du kannst ja den von Lalita weiter abschreiben, Lalita. Wie bitte? Balaram. So, ja, damit bin ich ans Ende meiner kleinen Vorlesung über Lord Shiva gekommen. Es gäbe natürlich noch viel mehr zu sagen, aber ich glaube, dass ich hier erstmal aufhöre. Habt ihr irgendwelche Fragen zu Lord Shiva oder habt ihr überhaupt philosophische Fragen, die euch bewegen innerlich und an deren Klärung ihr interessiert seid? Wie ist dein Name noch einmal?
Pierre.
Du siehst aus ein bisschen wie Falguna. Der Divoldi Falguna. Ist es nicht so, Govinda Madhava? Ein bisschen.
Sollten wir Lord Shiva verehren?
Wir müssen Lord Shiva verehren. Wie wir das tun, ist, indem wir Lord Shivas Herren verehren, also Krishna, als Vaishnavas, das macht uns als Vaishnavas aus, tun wir unsere ganze Verehrung auf Krishna richten. Aber wenn jetzt die Gelegenheit kommt, dass wir mit Shiva zu tun haben, sollten wir auf alle Fälle vorsichtig sein und kein Vergehen gegen ihn machen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich sehr viel Kontakt hatte mit Nina Hagen, einer talentierten Sängerin, und die war eine Shiva Bhaktin, nicht eine ganz sogar also betonte Shiva Bhaktin, und ich kann mich daran erinnern, sie wollte mir immer beweisen, dass Shiva größer ist als Krishna, und hatte dann von irgendwelchen Gelehrten, nicht so Schlagersänger können ja heutzutage einen großen Einfluss, im Shiva Bhakta nachgelesen, dass Lord Rama manchmal auch Shiva verehrt. Stimmt. Hatte das so als Beweis gegeben. Und ich hatte dann zurückbewiesen, dass Krishna größer ist als Shiva. Aber das ist nicht richtig. Nach dem Brihad Bhagavatamrita ist das ein Vergehen. Lord Shiva, hört euch das mal an, ist Krishna selber, Shankarshan selber, nur ein paar kleine Eigenschaften sind nicht da, aber das ist, kann man eigentlich so sehen. Und er verehrt in Shiva Loka stets den Shankarshan, das ist eine Form Krishnas, nicht? Und ist dort beschäftigt. Und Sanatana Goswami sagt, wie wunderbar es ist, Gott verehrt Gott. Ich kann mich gut erinnern, als ich den Freundeskreis von einem Devotee besucht habe, dessen Gemeinschaft wir auch im Augenblick haben dürfen. Viele Hippie-Kommunen verehren Lord Shiva. Und die sagen dann Boom Shankar. Und dann dröhnen die sich voll mit Haschisch. Das kennt ihr klein Mädchen noch nicht. Die rauchen Rauschgift. Und fallen dann unter den Tisch. Und so weiter. Die verehren Shiva in seinem weltzugewandten Aspekt als den Kontrolleur der Tamagun, der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Und Shiva nimmt ihre Verehrung auch an. Das ist also gut, dass sie den verehren. Wir als Devotee wissen aber, dass der transzendentale Shiva, der jenseits der materiellen Welt ist, der als der größte Bhakta von Krishna auftritt, dass dieser ein anderer ist. Ich weiß, viele junge Leute, wenn die sagen, dürfen wir Shiva verehren, die denken dann, oh ja, jetzt nehme ich mir einen Schillung und dann bereite ich das auf und dann tropfe ich das daran und sage ich Om Shankar und dann geht's los auf der mentalen Ebene. Aber das ist nicht eine Das ist sicherlich eine Art der Verehrung von Shiva, aber die ist wohl die unterste, weil es sich mit der Tamagon erscheinungsweise der Unwissenheit beschäftigt. Es gibt einen Devotee, der ganz felsenfest behauptet, dass er Prabhupada einmal hörte, wie Prabhupada sagte, dass viele Hippies Shiva-Bhaktas waren in ihrem vergangenen Leben und dort in Indien sich mit den also Shiva verehrt hatten und dann aufgrund ihrer Neigung natürlich auch viele Drogen genommen haben und dann in diese Tamashiva-Bhaktas in den Westen kommen als Hippie-Bewegung. Ihr werdet sehen, die Shiva erfreut sich unglaublicher Beliebtheit unter den Hippies. In jeder echten Hippie-Bude sieht man ein Bild von Shiva. Er gehört zu dem ganzen Kulturbereich dazu und das zeigt seine unglaubliche Mercy, dass er auch gefallenen Lebewesen die Chance gibt, so die Hand reicht und sie ein bisschen rauszieht. Das ist ganz interessant. Das Bhakti Rasamrita Sindhu zitiert diesen Schluka, den ich eben vorgelesen habe. Die Sache ist, man kann alle Halbgötter außer Shiva muss man als total getrennt ansehen von Krishna und deren Namen. Aber Shiva, ich meine, wir sollen nicht Shivas Namen chanten, weil wir Krishnas Namen chanten, nicht? Aber Shiva ist mit Krishna, ist nicht so verschieden wie die anderen Halbgötter. In der Brahma Sanghita gibt es das Beispiel, dass Shiva wie Joghurt ist und Krishna wie Milch. Und das ist das ist ein ganz kleiner Schritt zwischen der Milch und dem Joghurt. Das ist schon ein Unterschied, aber es sind beides Milchprodukte. So, ja. Also der Vers aus dem Padma Purana ist, dass wir sollten, also ich kann ihn gerne nochmal vorlesen, in Sanskrit. Und der wird im Bhakti Rasamrita Sindhu auch zitiert. Dass wir nicht dass ein Vergehen ist, wenn man Shiva nicht als die ich möchte mal ganz sicher sein, weil ich sehe schon, wie in dir Zweifel, Widerspruch, rotes Licht aufgeht, nicht? Jemand, der einen Unterschied sieht zwischen welchen von Lord Shivas Eigenschaften und Namen und den von Lord Vishnu ist ein Antagonist und ist gegen Harinam. Also wenn du gegen, was das in der Praxis heißt, wenn du ein Vergehen gegen Shiva machst, dann kannst du nicht den heiligen Namen chanten. Lord Chaitanya hat das auch an mehreren Stellen gezeigt. Wenn man gegen Shiva ist, dann kann man sich nicht als ein Devotee sehen. Nur um diesen Vers klar zu machen für unser Verständnis, Herr Prabhupada gesagt, wir sollen also, damit wir jetzt nicht anfangen, alle Om Namah Shivaya zu chanten statt Hare. Ja, auf welche Weise? Nun, er gibt ihnen die Barmherzigkeit, Fortschritte zu machen auf dem Weg des hingebungsvollen Dienstes. Zum Beispiel sind unter seinen Devotis Geister, Gespenster, Kobolde, alle Arten von Zauberkundigen und Mystikkundigen. Und dadurch, dass die Shiva verehren und mit ihnen Gemeinschaft haben auf diese Weise, werden sie langsam erhoben und dann können sie zu Devotees von Krishna werden. Da gibt es, in Indien gibt es viele, viele Devotees, habe ich jetzt rausgefunden, weil mich das sehr interessiert hatte, Shiva, die Verehrung Shivas, dieses transzendenten Shivas. Gibt es viele Devotees, die vorher Shiva verehrt haben. Ganz viele. Zum Beispiel ein Schüler von Bhakti, Charu Maharaj, der ging jeden Tag und jeden Morgen zu dem Shiva-Tempel vom Juhu Beach. Und eines Tages war so geläutert, dass er sich dachte, nun gehe ich auch mal zum Radhakrishna-Tempel, und dann traf er dort Devotees und wurde ein Devotee. Und er weiß ganz sicher, dass Shiva ihn dahin gebracht hat. Auch Devotees in unserer Bewegung, die vorher Shiva verehrt haben, Shiva Linga verehrt haben. Und da gibt es unglaubliche Sachen, Shiva Linga. Es gibt eins, es wird, wenn man das reibt, so flüssig wie Butter. Habe ich selbst gesehen. Die sind dann später Krishna Devotees geworden. Ich kenne auch einen Devotee, der wollte ein Shiva-Linga haben, und hört euch das mal, der ging zu einem Fluss in Südindien, wo sich diese Lingas manifestieren, und suchte er dort und fand den ganzen Tag kein Shiva-Linga, und dann ist er so ermattet gewesen, dass er umfiel, in den Fluss hineinfiel und mit der Hand in so ein kleines Loch hineinkam. Und als er das Loch hineinfasst, als er es herausnahm, hatte er einen Shiva-Linga in der Hand. Aber ein ganz besonders. Der kann euch das zeigen, dieser Devotee. Der hat zwei verarbeitete Shiva-Lingas, die er verehrt. Und der Gurukul verehren wir das auch. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich hatte nie so sehr über Shiva nachgedacht, bis ich dann nach Kedarnath ging und dort so viel Mercy for Shiva erfahren durfte und dann mich mehr mit Shiva beschäftigt. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer Sampradaya, dass wir hier sagt Prabhupada, Shiva bedeutet glücksverheißend, und die Bodhis von Lord Shiva kommen allmählich auf die Ebene der spirituellen Identifikation. Geben also das falsche Ego auf und werden dann, kommen dazu, ich bin ein Diener Krishna. Ja. Dakshayagna wurden die Anhänger von Lord Shiva verflucht, allen vedischen Wissens beraubt zu sein. Die haben dann zurückgeflucht, die Anhänger der Vedas, dass sie nur Lippenservice machen würden, den vedischen Wissen. So, ob das was mit uns zu tun haben hat, warum wir Shiva nicht so verehren. Ich denke, der Grund, weswegen wir Shiva nicht so verehren, ist einfach, dass wir nur Krishna verehren. Das haben wir gelernt. Also weswegen ich eben sage, heute ist Shivas Erscheinungstag, und da kann man nicht sagen, wir verehren ihn nicht. Also das wäre eine Gemeinheit, Geburtstagskind das zu sagen. Aber es gibt viele Beispiele dafür. Also wenn man sich da mal drin kümmert, was Prabhupada über Shiva sagt, er lobpreist ihn hier über alles in diesem Teil des Bhagavatams. Und ich habe noch nie eine Missachtung Shivas gelesen. Also Lord Chaitanya macht das sehr, sehr wichtig. Der hat in Ekaleshwara lange Zeit getanzt vor dem Shiva-Linga in großer Ekstase. Mahadev ist ihm auch erschienen. Wir haben lange miteinander gesprochen. Auch in Südindien hat Shiva besucht und ihm seine Referenz erweist. Mhm.
wir respektieren die, und so weiter. Es gibt ein gutes, eine sehr gute Art, wie Ehrbietung Shiva erwiesen wird. Das wird im Nandishwara-Tempel gemacht. Das ist auf dem Hügel, wo Nanda Maharaj seinen Palast hatte. Da ist jetzt ein Tempel von Krishna und Balaram und Nanda und Yashoda. Und da gibt es neben dem Tempel vielleicht 20 Meter oder 10 Meter nur einen kleinen Shiva-Tempel, vielleicht schon mal gesehen. Und zwar kommt das aus folgendem Lila heraus. Einst wollte Shiva Krishna sehen, den kleinen Krishna. Und er kam als Bettler mit zerrauftem Haar, großer Mähne, und sagte zu Yashoda, ich will Krishna wieder. Yashoda sagte, geh bloß weg, wenn mein kleiner Lala, mein kleiner Bubi dich sieht, wird er ja Zustände kriegen. Und dann musste Shiva weggehen. Und in dem Augenblick fing Krishna an zu schreien. Krä, krä, krä. Yashoda ging rein, was ist denn? Hast du was mitgekriegt von der schlechten Atmosphäre, die der gebracht hat? Ich will ihn sehen. Nicht? Und dann musste Yashoda, lief dann dem Bettler nach und sagte, mein kleiner Junge will dich sehen. Wurde er dann zu Krishna gebracht und er weinte Tränen der Ekstase. Shiva und Krishna schaute so glücklich auf ihn und sagte, ich will, dass dieser Bettler immer hier bei mir ist. Und er kriegt immer was an. So tun die Leute noch immer heute in Nandagram erst zu Krishna Balaram Prasadam opfern und dann bringen sie das geopferte Prasadam und stellen es vor Shiva. Sagt ihr nur Nektar nicht? So machen die das. So, wir sollen nicht Verfahren von den Halbgöttern essen. So heißt es, aber wenn wir können ja einfach Shiva Prasadam geben von Krishna und dann essen wir das als Mahamaha Prasadam. Wir sehen ihn also als den größten Devotee, weil eben doch ein kleiner Unterschied besteht, ganz technisch gesehen. Und wir in unserer Sampradaya eben das so lernen. Interessant, das zu sehen, oder? Ja, also das Schloss, das ist eine gute Frage. Ich nehme an, das gab es einige gewisse Zeit und dann ist es durch den Zahn der Zeit weggekommen. Nicht? Es wird kein spirituelles Schloss, also kein ewiges Schloss gewesen. Würdest du gerne das Schloss sehen, oder? Ja. Ist mir nicht bekannt, also ich wüsste nicht, wo es steht. Ich denke, es, weil viele Leute das haben die gleiche Idee wie du, die würden da reingekommen und das vielleicht vermietet haben, nicht mit Zimmer, Ferienzimmern und so weiter. Und da hat Shiva das wahrscheinlich wieder unsichtbar gemacht nach einiger Zeit. Ja, das war sogar der Pflegebruder, wie hieß der noch mit G, Gopal, glaube ich. Govinda, ja. Govinda, der wurde wer war das noch genau? Ein Cousin, yes, ein Cousin. Und der wurde also der Leiter eines Shiva-Orden. Du müsst ihr sehen, die meisten Shiva-Bhaktas, das ist ganz wichtig, was ich euch jetzt sage, verehren nicht Shiva als Sada-Shiva, als transzendentalen Herrn, der Lord Krishna verehrt. Das ist Shivas ganz private Seite, die nur wir kennen als Devotees von Krishna. Es gibt Beispiele in der Shiva Purana, wo Krishna oder wo Rama Shiva verehrt, und die Shiva Bhaktas ziehen das total gerne raus, diese Zitate, um eben zu zeigen, dass Shiva der allerhöchste Gott ist, der Parameshwara und so weiter. Und deswegen, weil die meisten Shiva-Anhänger Shiva in einer Weise sehen, wie wir ihn nicht sehen können, besteht zwischen den Vaishnavas und Shiva, den Shivaiten, eine große Meinungsverschiedenheit. Ein Großteil der Shivaiten tut sich also ganz tamassisch bewegen, zum Beispiel die Naga-Babas. Das sind Wohlgefährten, die können sich unsichtbar machen und so weiter, sind große Mystiker, sie sind splitterphase nackt, nicht, und haben sehr oft, machen Dinge, die ich hier nicht sagen kann, weil Matajis im Raume sind, also die sich nicht schicken würden unter nach normalen Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Konvention, und haben auch unglaubliche Power. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe jetzt mal ein Buch über Kumbh Melas gelesen. Die sind sehr stolz meistens. Die kommen also in Haridwar, kommen die und wollen als erstes baden. Und wenn die nicht als erstes baden können, beziehungsweise wenn Leute nachgehen, dann richten die mit ihren Dreizacks Blutbäder an unter den Leuten, die baden. Das ist ganz groß rausgekommen. Also gab riesige Skandale, auch erst neulich, da gibt es immer Stampeden, weil die sind so heavy, diese Shiva-Bhaktas. Aber das sind, die verehren halt einen anderen Aspekt Shivas als wir. Und Govinda wurde deswegen bekehrt. Gibt es ja unglaublich in dem Buch, was du bestimmt vertreibst, Ramanuja. Da ist es drin, das musst du unbedingt mal lesen. Und das ist eine unglaubliche Geschichte, wie die den da bekehrt haben. Wie war das noch? Der Govinda war oben an einem Baum und pflückte Blätter, um Shiva damit zu verehren. Und dann hat Shaila Purna darunter unter diesem Baum eine Vorlesung gegeben, wo die Verse gechantet hat über die Herrlichkeiten Vishnus. Ich schaue zu euch, weil ihr das kennt. Und dann wurde der Shiva, der Govinda, so angezogen, dass er gar nicht in Ruhe weiter pflücken konnte, weil er diese super Schlokas hörte, und fiel dann runter vom Baum. Was ist denn los? Fragte Shaila Purna. Warum fällst du denn runter vom Baum? Ach, gar nichts. Und Krishna interessiert mich nicht, und dann ging er weiter. Und dann haben sie dann wieder was gemacht und wieder was gemacht, bis er weich wurde. Dobro. Gut. Jetzt haben wir Viertel vor neun. Morgen kommt Krishna Chetra Prabhu aus Berkeley auf unser Projekt. Wann holst du ihn ab? 7:20 Uhr landet er, und dann werden wir ihn bestimmt überreden, möglichst viele Vorlesungen zu geben. Und am Wochenende haben wir hier ein Seminar mit Professoren aus deutschen Universitäten. Es geht über Sinn, Struktur und noch was anderes von Puja. Und die werden dann alle bei der Arati von Radha Madanmohan teilnehmen. Wir werden natürlich tanzen, und vielleicht werden wir manchen von diesen Lama-Akademikern ein bisschen Zunder unter das Gesäß geben können. Und dann werden wir mit ihnen eine Puja machen, wo sie selber ein Licht nehmen können und Krishna verehren können. Das werden sie dann ihren Studenten erzählen. Nur für Professoren und Doktoren gedacht, die
Aber wenn es euch interessiert, könnt ihr mit Arjuna sprechen und vielleicht kann sie euch mal reinsetzen. Könnt ihr euch mal reinsetzen. Und mal sehen. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch und eine Zeit. Ich wollte euch nur sagen, was wir uns so gut kennen. Ich habe heute 2 Kapitel vom neuen Buch wieder beendet, Der Weg des großen Abschieds. Es ist eine mühsame Geburt, weil es nicht einfach ist, mit dem Herz zu schreiben. Man muss sich total in die Situation versetzen und all das, was man erlebt hat, nochmal erleben. Und das geht nur, wenn man sich ein bisschen abschaltet oder und wenn man vielleicht eine Rasagula bekommt, zur Inspiration von Madame Mohanmohini gemacht. Gut, dann alles Gute. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.